Weißt du, worauf ich richtig stolz bin, Kellerchen? Dass wir es jetzt echt schaffen, jede Woche wieder eine Podcast-Folge zu produzieren. Da bin ich wirklich, weil das haben wir ja eine Zeit lang wirklich nicht geschafft, aber jetzt, wo du quasi so ein totaler Nichtsnutz bist und zu Hause rumgammelst wie so eine Hartz-IV-Empfängerin, seitdem funktioniert es auch wieder und das finde ich schön.
Also, um ehrlich zu sein, sagst du nur, es liegt nur an mir, dass es sonst nicht so war, ne? Also
ja, aber jetzt, wo du wieder ein Sozialfall bist und dem Staat auf der Tasche hängst, da finde ich es gut, dass du auch wieder deine freie Zeit, von der du ja sehr viel hast, auch nutzt. Und, und da profitieren wir ja alle davon.
Das Gute ist ja, ich nutze die gerade nicht zum Party machen oder unter der Woche trinken, sondern wirklich nur, um dann zu warten, dass du mir irgendwann sagst, wann du denn bereit wärst, einen Podcast aufzunehmen.
Naja, schließlich gehöre ich ja zum arbeitenden Volk im Unterschied zu dir.
Ja, ja, ja. Nee, das ist, also ich finde das auch gut von mir, ja. Mhm.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir das geklärt haben, können wir doch direkt mit der Arbeit beginnen.
Flaschenkinder, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 265 von Flaschenkinder, der Podcast. Wir sind wieder am Start, Kellerchen in Köln, ich in Wien. Es hat sich wenig geändert an der Situation, muss man jetzt auch mal sagen.
Muss man jetzt sagen, ja.
Der Alltag hat uns fest im Griff, also mich mehr als dich, aber mein Gott, so ist es halt, ne? Es ist weiterhin kalt, aber hey, in China gibt es jetzt immerhin einen Hitzerekord. In Zentralchina hat es aktuell bis zu 40 Grad, das finde ich schön. Aha. Also,
das wäre für mich die absolute Hölle dort. Es war schon im August immer viel zu heiß dort, aber jetzt.
Ich liebe es.
40 Grad?
Ja, nee. Absolut.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ich bin demnächst auch in einem warmen Land. Ich kann leider noch nicht darüber sprechen, aber ich bin demnächst in einem sehr heißen Land, nämlich nächste Woche. Und
warum kannst du nicht darüber sprechen?
Ja, weil es noch nicht so offiziell ist. Es ist alles streng geheim, weißt du, das ist das Problem. Ja.
Ich bin sehr gespannt. Wann wirst du darüber sprechen dürfen? Niemals?
Doch, nächste Woche darf ich darüber sprechen.
Ah ja, okay.
Ja. Da wird es auch sehr warm und jetzt bin ich schon direkt die ganze Zeit am Überlegen, ob ich mir einen Strohhut kaufen soll. Und es ist für mich, ich bin immer so ambivalent, so immer ein bisschen im Hin und Her. Immer wenn ich so Menschen mit Strohhut sehe, denke ich mir so, oh Gott, das sieht so schlimm aus. Dann denke ich mir wieder, eigentlich auch so ein, weißt du, so eigentlich bist du auch so ein bisschen ein cooler Dude, wenn du so einen Strohhut auf hast. So ein bisschen wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn, weißt du. Und wahrscheinlich werde ich den Strohhut kaufen, einmal aufsetzen und dann Tonne werfen.
Ja, ich meine, du kannst ihn ja eh nicht wieder mit nach Hause nehmen. Der ist ja dann total zerbeult und alles.
Ja, wenn du einmal einen Strohhut in den Koffer gibst, dann ist vorbei.
Musst du dir sofort so ein Koffercase mitnehmen.
So ein Hut, eine Hutschachtel. Stell dir vor, ich komme mit
so einem Stroh.
Ich komme mit so einer Hutschachtel und so einem großen Koffer, weißt du, den du dann so aufklappen kannst, der wie so ein Kleiderschrank ist.
Ich weiß ja, was du machst und es würde auf jeden Fall mit Sex and the City sehr gut zusammenpassen, weißt du?
Ja.
Ja.
Ja. Hm? Das stimmt.
So.
So.
Wie er schweigt. Gut, Alexandre, was gibt's sonst Neues aus Wien oder Köln? Diese Woche war nicht so viel los, oder?
Bei uns war schon einiges los. Ja, wir haben, also ich weiß, dass das für euch unbedeutend ist, weil ihr da nicht so am Thema seid und auch schon lange ein bisschen eine Durststrecke habt, wieder nach Lena Meyer-Landrut. Aber wir haben den Eurovision Song Contest gewonnen, by the way. Ne?
Ja, und herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, weil ich komme nächstes Jahr nach Wien. Ich will gar nicht beim ESC sein, aber ich will die Stadt pulsiert.
Ich will auch nicht beim ESC sein. Wir haben es lustigerweise beim Public Viewing mit Freunden besprochen. Und das war wirklich, es war so cool. Wir machen ja ganz oft so Public Viewings und diesmal haben wir es bei Freunden gemacht. Und da der Song Contest in der Schweiz stattgefunden hat, haben wir Schweizer Essen gemacht. Also es gab Käsefondue und sehr viel Schweizer Schokolade. Es war wirklich super, super nett. Und obwohl es so lange gedauert hat, war es irgendwie so kurzweilig, ist mir dieses Mal gar nicht so lange vorgekommen. Und die Erkenntnis des Jahres für mich oder des Jahrzehnts: Käsefondue ist eigentlich super geil. Das muss man viel öfter machen. Erstens, ich dachte ja, dass dann alles nach Käse stinkt.
Nein.
Ist aber überhaupt nicht so. Wenn du ein normales Fondue machst mit Öl, dann kriegst du das ist aus den Klamotten
schlimmer.
Nicht raus und aus der Wohnung. Käsefondue gar nicht. Und ich dachte, das wird wie so ein Klumpen in meinem Magen liegen. Ich hatte gar nichts. Mir ging es so gut, wirklich.
Ja, wahrscheinlich, weil ihr auch eine gute Mischung hattet, ne? Und das dann, also wenn man es richtig macht, dann ist genau der Effekt so, wie du es gerade erzählst.
Fand ich richtig gut, muss ich sagen. Und es hat da so was Gesellschaftliches. Und das Geile beim Käsefondue im Unterschied zu einem normalen Fondue ist ja auch, dass du das nicht so reinstecken musst und dann warten musst und dann irgendwann geht dir das Fleisch oder das Würstchen verloren in dem Öl, sondern du tunkst es ja einfach nur kurz ein und führst es dann zum Mund. Also finde ich richtig, richtig gut.
Das freut mich, dass du da...
Aber es war für mich trotzdem eine Überraschung, dass Österreich gewonnen hat. Also ich habe auf jeden Fall falsch getippt. Mein Tipp war Schweden. Mhm. Und da bin ich ja ziemlich daneben gelegen. Aber ich finde es so geil, sowieso typisch österreichisch. Ja? Wir gewinnen den Eurovision Song Contest und das erste Thema ist: Ach, scheiße, wie sollen wir denn das jetzt wieder bezahlen? Mein Gott. Ja, wirklich. Das ist wirklich in allen Medien. Das wird so teuer. Oh mein Gott, wie sollen wir uns das denn leisten? Und du denkst dir so, okay, das hast du auch nur in Österreich.
Aber ich muss tatsächlich sagen, da bist du mir dann gerade reingekrätscht. Ich glaube schon, dass so eine Stadt so bebt. Selbst wenn du nicht dann beim ESC dabei bist.
Absolut.
Aber, ne? Ja. Also ich glaube, das Datum steht noch nicht fest, weil wahrscheinlich werden auch innerhalb von, wie es immer so ist, selbst wenn kleine Veranstaltungen in Wien sind, die Hotelpreise wieder komplett durchdrehen.
Eigentlich müsste man sich jetzt schon so den ganzen Mai über jedes Wochenende buchen in einem Hotel in Wien und dann einfach wieder
stornieren.
Genau, und dann einfach wieder stornieren. Also bei Motel One zum Beispiel geht das ja. Hashtag no, keine Werbung.
Mhm.
Aber es gibt auch viele andere Hotels, wo das funktioniert. Also das ist mein Tipp, mein Pro-Tipp an euch. Wenn ihr zum ESC in Wien sein wollt, dann reserviert euch jetzt vielleicht schon mal 4 Wochenenden im Mai und storniert 3 davon wieder.
Na, vor allen Dingen, weißt du, was der große Fail ist? Also nächstes Jahr ist ja dann auch die Zeit, wo an einem dieser Wochenenden die größte Weinmesse Wiens ist, zusammen mit der Charakter. Wenn das auch noch auf ein Wochenende fällt,
stell dir das
dann
mal
hast
vor.
Du, ja.
Also dann ist ja...
Dann, also...
Ja, hier.
Das ist der Horror. Da muss Wien aber ganz eng mit Austrian Wine seine Abstimmung finden. Ne?
So, genau.
So, also.
Ja, und daran habe ich gar nicht gedacht, aber es stimmt. Aber ich hoffe, dass die das ein bisschen berücksichtigen. Also,
ich hoffe auch, dass da bebt die Stadt ja eh schon überall, an allen Ecken und Enden, ist da ja Rambazamba.
Es ist jetzt sowieso, es ist jetzt jede Woche eine andere Veranstaltung. Bei mir hier um die Ecke, es beginnt heute das Burgenland Kultinarium mit, ich weiß nicht, ganz, ganz vielen burgenländischen Weingütern. Und ich muss es dir ehrlich sagen, unter uns, ich habe mir die Liste angeschaut, also da würden wir bei keinem einzigen Stand, hätten wir da Bock, irgendwas zu trinken.
Ich glaube, das war letztes Jahr doch auch, als ich da war. Das
so
war,
schlimm.
Ja, ich finde das ja dann immer lustig, weil dann sind da so Traditionskapellen. Wie heißt das bei euch?
Ja, so Blaskapellen und so. Aber es spiegelt halt so gar nicht die Vielfalt des Burgenlands. Es sind so wirklich ganz schlimme Weingüter und so dabei. Und es ist so wirklich so richtig klischeehaft, wie sich der Städter das Burgenland vorstellt. So.
Ja, ich bin auch nächsten Montag tatsächlich auf die Kölner Weinwoche beginnt jetzt bei uns am Heumarkt oder Neumarkt, irgendwo da. Und da bin ich auch von Kollegen eingeladen worden, die dachten, ach Mensch, mit der Keller.
Kann man's machen.
Da gehen wir auf die Weinwoche, macht ja Sinn, weil die trinkt ja viel Wein. So. Da habe ich mir auch mal die Liste angeguckt.
Mhm.
Ja, aber du kennst die beiden, die sind auch aus der Medienbranche von RTL und so, mit denen wird's überall lustig, aber
ja. Nimm halt eine Ibuprofen mit. Dann
ja, ja, vorher Elotrans, Ibuprofen, dies, das und.
Richtig,
ne?
Genau. Ja. Ja. Ja, jetzt beginnt in Österreich ja, um nochmal auf den ESC zurückzukommen, der Kampf um den Austragungsort. Für mich war immer ganz klar, das ist natürlich Wien, die Wiener Stadthalle. Da haben wir es ja schon einmal vor 10 Jahren gemacht mit Conchita Wurst. Aber jetzt gibt's auch eben Bundesländer wie das Burgenland, die sich jetzt drum bewerben mit der Halle in Overwart. Und ich meine, Freunde der Mitternacht, ich habe in dieser Halle schon mal moderiert. Und ich sag mal so, ich möchte dort, glaube ich, keinen ESC erleben. Und das Geilste ist, der Bürgermeister von Overwart hat in einem Interview gesagt, er versteht gar nicht, warum das jetzt so abwegig sein soll, weil immerhin hat hier auch schon 3-mal der Musikantenstadl stattgefunden.
Ja.
So. Also, ich glaube.
Ja, der kennt die Ausmaße, der weiß, wie groß ja, das ist, oder?
Ja, genau. Tirol, also Innsbruck, hat sich auch beworben. Aber am Ende des Tages gehe ich davon aus, dass es tatsächlich wieder in Wien stattfinden wird.
Ob ich fände eine andere Stadt auch nicht schlecht. Wäre Graz groß genug? Also hätte das so eine Mehrzweckhalle dafür?
Eine Messehalle? Ich weiß nicht, ob in der Grazer Messehalle Platz dafür wäre.
Salzburg wäre auch toll, dann könnte man auch Leute noch nach München verteilen von der Entfernung her. Ne?
So, Keller, es geht nicht darum, was du möchtest, ja, dass wir möglichst nah in Deutschland sind. Darum geht es jetzt nicht. Ne? Es geht darum, dass ich fußläufig in der Nähe bin und dass die Stadt bebt. Und wenn die Stadt bebt, dann möchte ich in dieser Stadt leben. So. Aber es wäre geil, wenn du kommen würdest nach Wien und ja, wir einfach so zu einem großen Public Viewing gehen oder so. Oder wir organisieren selbst was. Wir stellen irgendwo eine Leinwand auf, Drinks,
Food. Flaschenkinder-Public Viewing.
So, Flaschenkinder-Public Viewing.
Ja, ich glaube, dann müsste ich aber gefühlt ja dann 2 Wochen oder so in Wien bleiben, weil ja, ich muss ja auch auf jeden Fall nächstes Jahr zur Vivinum. Also ist, ne, da beißt
aber
sich
das
die Katze in den Schwanz. So.
Ja, aber es wäre doch gut, wenn du mal so wirklich 2 Wochen am Stück da bist und dann so wirklich so ein Highlight das nächste jagt. Das fände ich gut.
Und dann kann ich auch mal, ich meine, wir haben eben zum Beispiel, hat mir ein Barkeeper geschrieben, aus dem Nichts heraus, wann ich denn wieder da bin. Also ich meine, ich habe diesen Menschen vor 2 Jahren gesehen. Ich habe das Gefühl, da
arbeitet er noch in diesem Lokal, wo der
ja,
gearbeitet hat?
Ja, aber auch in einem anderen. Auch in einem anderen jetzt.
Dieses Lokal, wo du diesen Barkeeper kennengelernt hast, übrigens, ist jetzt neu übernommen worden.
Aha. Toll.
Ja.
Und ja. Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, jetzt wo ich, sonst bin ich ja sehr, sehr viel da und dieses Jahr halt nicht, dass das so, dass da jetzt so die ersten Alarmzeichen kommen, ne? Nicht nur von deiner Seite ja sowieso, aber also auch von anderen Seiten so. Irgendwie denken Leute, es ist was komisch.
Ist
wo
was
ist
komisch.
Die Keller?
Klar, ja, aber auch, ich bin ja auch nie mehr oder sehr selten in Köln. Das ist auch irgendwie komisch. Siehst du, ich nehme das gleich zum Anlass. Ich werde heute, Keller, heute werde ich nach Frieden gucken.
Okay.
Weil es kann ja nicht sein, dass ich einfach nicht in, also dass ich nur zu Karneval mehr nach Köln komme. Also.
Ja. Du weißt, ich darf offiziell gerade das Land nicht verlassen. Das wird sich hoffentlich in den nächsten 10 Tagen ändern.
Ja.
Und dann kann ich auch
das
mal planen.
Ich auch.
Ja. Also ich muss ja auch deine Geburtstagsgeschichten da mal planen.
Hast
kann
du den Flug eigentlich
nicht.
Schon gebucht zu meinem Geburtstag?
Nein, natürlich nicht.
Wow, das ist krass.
Ja.
Das finde ich krass, auf eine Art.
Ja. Ja, weil wir sind auch noch nicht weiter, ob ich nach Wien fliege, nach Graz oder nach Klagenfurt. Da muss ich dann mal mich mal mit dir, ne? Brauche ich mal eine halbe Stunde mit dir so ein 1-zu-1-Talk, nicht vielleicht im Podcast. Weißt
ja,
du?
Okay.
Ja.
Machen wir. So, aber jetzt kommen wir zum eigentlich wichtigsten Thema des Podcasts für manche ja gar nicht. Lass uns vielleicht jetzt mal schauen, was du uns Schönes mitgebracht hast.
Der Burner der Woche.
Ich habe heute was ganz Besonderes mitgebracht. Und ja, ich muss tatsächlich sagen, das ist der Gamay Agogo. Für die Menschen, die das Whisky Agogo in Los Angeles nicht kennen, das ist ein sehr berühmter Veranstaltungsort, wo sehr viele Rockkonzerte stattfinden. Also das Herz von West Hollywood. Und dieser Gamay ist daran angelehnt und heißt Gamay Agogo und ist der Freundschaftswein aus der Domaine Gaillard. Und ich muss dir jetzt mal sowas sagen, das Weingut liegt im Südwesten von Frankreich Und dieser Gamay Agogo soll ein Manifest der Leichtigkeit sein und ein flüssiger Schwur auf die Freundschaft und die Lebensfreude. Mhm. So. Und jetzt trinke ich kurz mal ein Schlückchen, um so diese Lebensfreude zu spüren, und dann erzähle ich noch ein bisschen mehr. Also, in der Nase dieser typische gamayige Geruch, ein bisschen stärker, und dann hast du so die volle Kirschenfrucht im Mund drin. Das ist alles natürlich aus biodynamischen Trauben hergestellt, auf Ton- und Kalklehmböden wird dieser wunderschöne Gamay gezüchtet.
Gezüchtet wird er.
Mhm. Und nach dem Ernten wird er 3 Tage auf der Maische gelassen und dann wird er mit Füßen gepresst und dann kommt er ins 400 Liter Eichenfass.
Mit Füßen getreten, sozusagen.
Mit Füßen getreten, so. Ja, ja, kein Schwefel, gar nichts, ganz easy peasy, so wie wir es mögen. Und dann ist es wirklich so Pflaume, Kirsche, easy going und ein bisschen so. Du fühlst dich wie so zu Hause, ist richtig schön. Also den muss man gekühlt trinken, der ist auch was für den Nicht-Naturweinkenner, aber da muss man dem kurz erklären, stör dich nicht an der Nase, ne? Trink einfach, hab einfach Spaß.
Hab Spaß.
Und dann ist der einfach easy peasy, also wirklich ein toller, intensiver Gamay. Ich hatte gestern das Vergnügen, diesen Gamay einem Gamay-Liebhaber vorzustellen. Und der hat zu mir gesagt, das ist der beste Gamay, den er jemals in seinem Leben getrunken hat. Und das heißt schon was bei dem.
Ein Gamaynista sozusagen.
Ein Gamaynista. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich empfehle ihn euch. Man kriegt den auch bei Forever Thirsty. So habe ich letzte Woche schon vorgestellt, den Shop. Aber ich denke mir so, andere Shops habe ich jahrelang vorgestellt und jetzt lerne ich viel von Forever Thirsty. Ach so, ich habe noch gar nicht, doch, ich habe gesagt, Domenica, ja, also das ist Orava, ne? Orava ist für ganz viele im Begriff.
So, müssen wir nicht drüber reden.
Ne? Müssen wir nicht drüber reden.
Habe ich noch nie in meinem Leben gehört, aber
so.
Ja, nee.
Okay. Macht ja, Orava ist für sehr viele im Begriff. Das habe ich noch gar nicht, dass ich das überhaupt nicht gesagt habe. Ne?
Ja, du bist heute ein bisschen verwirrt. Das macht ja nichts.
Ich bin heute ein bisschen verwirrt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr werdet den Link wie immer in den Shownotes sehen. Trinkt den, habt Spaß. Ne? So.
Gamay ist überhaupt so, finde ich, so eine Rebsorte, die auch wirklich für Menschen ist, die eigentlich immer sagen, nee, ich trinke keinen Rotwein. Das ist mir viel zu schwer. Ne?
Ja.
So, weil Gamay echt so eine, finde ich, so eine gute Trink, so einen guten Trinkfluss hat. Wenig Tannin, meistens relativ alkoholärmer und auch eben so, wie du sagst, diese Kirscharomen, aber auch so ein bisschen Himbeer manchmal dabei und dann gekühlt. Also finde ich richtig gut. Auch so für den Sommer.
Finde ich auch. Super gut. Ja. Und ist ja eigentlich verschrien, ne? Ich meine, Beaujolais Nouveau Beaujolais.
Mm.
Ist ja eigentlich so der einfache Wein, wo auch alle sagen, der ist pappsüß und so. Und ich finde halt, das ist halt so geil, was du eigentlich aus Gamay auch alles zaubern kannst, ne?
So. Voll, total. Es gibt ja auch wirklich, also der hat die Rebsorte ist jetzt nicht nur sag ich mal, einfachen Weinmenschen, der das jetzt irgendwie so runterschütten will, gekühlt, sondern die Traube, der hat schon Potenzial auch für langlebigere mineralische Weine. Muss man halt wissen, wie man damit umgeht. Ne?
So, und wir wissen, wie das schmeckt, wenn man damit richtig umgeht und Punkt. So,
genau. Das ist doch schön. Herrlich. Also sag mal so, diese Weine wird es auf jeden Fall beim Burgenland Kulinarium nicht zu trinken geben.
Die würden sagen, was soll ich damit? Ich sage, das merkst du doch direkt, da ist kein Schwefel drin.
Genau, das schmeckt doch gar nicht so, wie Rotwein schmecken muss. Da habe ich doch gar keinen Pelz im Mund. Was ist denn da los? Das gehört sich nicht. So. Ja, achso, ich muss mal einen Schluck von meinem Kaffee machen.
Schön.
Ah, herrlich. Ja, Kellerchen, was gibt's sonst noch zu erzählen? Hast du irgendwas Neues? Gut, bei dir tut sich jetzt nicht so viel, ne?
Mir tut sich nicht so viel. Wir haben letzte Woche nicht darüber geredet, dass Nadel verstorben ist, ne?
Ja, ich will das eigentlich ausblenden. Es ist so, es ist traurig. Ich find's traurig. Ich find's einerseits traurig, also dieses Leben von ihr, weil es wirklich so eine traurige, gescheiterte Persönlichkeit auch war. Und wie sich, da nehme ich auch wieder mal die Medien in die Pflicht und muss sagen, da haben es auch ganz viele Medien, Boulevardmedien übertrieben und haben nicht dieses ethische Verständnis dafür gehabt, so wann ist es jetzt genug? Also wann muss man auch sagen, aus Schutz vor ihr selbst, dass man einfach nicht mehr darüber berichtet, ne? Also sie war ja wirklich so die Witzfigur des Landes und aber halt auch einfach sehr, sehr krank. Und deswegen fand ich das immer schon sehr grenzwertig. Und jetzt plötzlich, wo sie nicht mehr lebt, wird jetzt irgendwie hier so ein totales Ding drum gemacht, wie, also auch diese ganzen Stories und Geschichten, die jetzt so aufkommen und auch, ich habe auf TikTok gesehen, da gibt's jetzt irgendwie Leute, die dann so Videos posten, yeah, wo sie Nadel in den letzten Tagen, bevor sie gestorben ist, irgendwie in Köln auf der Schildergasse gefilmt haben und so. Also richtig, ehrlich? Ja, richtig unangenehm.
Also wirklich. Ich muss ja auch mittlerweile sagen, TikTok, finde ich, wird immer ein schwierigeres Medium. Weil, ja. Oder? Also ich habe das ja nicht, aber wenn ich dann höre, was da für Videos hochgeladen werden und welche Videos da irgendwie Likes bekommen, das ist doch irgendwie, gibt es da eigentlich gar nicht so eine Schutzmauer bei TikTok? Nee, ne?
Die einzige Schutzmauer, die es gibt, ist, wenn du ein Pimmel herzeigst, dann wirst du gesperrt. Aber sonst, glaube ich, musst du schon gemeldet werden von mehreren, dass du dann gesperrt wirst. Das glaube ich, so, ist. So funktioniert das.
Weil ich habe auch mitbekommen, dass diese ganze rechtspopulistische Blödsinn da bei TikTok einfach weiterläuft.
Naja, klar, du kannst alles machen. Es gibt da eine Tür und Tor geöffnet, natürlich nicht nur für die guten Sachen, sondern auch für die negativen Sachen.
Mhm, ja. Also, okay, ja. Ansonsten kann ich dir nur sagen, ich habe ja gerade ein bisschen mehr Zeit, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und es wird nächstes Jahr ein Weinfestival geben, von mir, mit mir organisiert. So, das wird's.
Was?
Kann ich jetzt mal so sagen.
Das erzählst du mir so en passant, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Wo findet das statt?
Wann? Also ich darf noch nicht so viel verraten, aber
mit wem mit wem machst du das?
Das darf ich dir auch noch nicht verraten.
Das darfst du auch nicht verraten, na geil.
Ja, aber es wird auf jeden Fall so sein. Wir hatten zuerst noch einen Termin Ende September und da muss ich sagen, da war es mir jetzt mit dem Wetter auch zu ungewiss.
Und da bin ich ja in Griechenland, das ist auch gar nicht gut.
Und wenn, will ich das halt, habe ich auch gesagt, so organisieren, dass wir uns nicht jetzt irgendwie krampfhaft das aus dem Hintern ziehen und dann ist es irgendwie nicht so perfekt, nur weil wir jetzt gerade die Idee gesponnen haben, sondern dass wir uns jetzt auch Zeit nehmen und sagen, was brauchen wir dafür, was wollen wir dafür, wollen wir vielleicht auch Winzer haben, wollen wir nur mit Weinhändlern arbeiten. Ich weiß auf jeden Fall, mit welchen Weinhändlern ich nicht zusammenarbeiten möchte und das ist doch schon mal etwas, was ja, und es wird's geben, Outdoor wird es, es wird ein Festival, es wird mit DJ, es wird mit Streetfood-Wägen.
Die Keller geht jetzt unter die Eventveranstalter.
Ja, ich habe mir überlegt, ich bin ja ein guter Organisator und wenn man das beim Fernsehen nicht mehr zu wertschätzen weiß, dann kriegen das jetzt andere meine Leistungen.
Ja, finde ich gut, Keller. Ja. Ich finde super. Okay, ja, schön. Ja. Also ich finde es auch geil, dass du mir das wirklich so einfach im Podcast erzählst. Das höre ich jetzt gerade wirklich, das ist wirklich kein Witz, das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Und wow. Wann hättest du vorgehabt, mir das zu erzählen? Dann kurz im August, Ende August.
Also ich möchte
du
jetzt,
übrigens,
ich
in zwei Wochen ist ein Weinfestival. Ach so, das organisiere ich übrigens, ja. Habe ich vergessen zu erwähnen.
Ich möchte dich nicht vor der ganzen Podcast-Welt jetzt bloßstellen, aber ich habe am Freitag in eine Gruppe, in der du auch bist, geschrieben, dass ich das plane.
Ja,
und darauf hat keiner reagiert.
Ganz ehrlich, WhatsApp-Gruppen, das ist auch sowas von 2000, da habe ich auch überhaupt keinen Bock mehr. Ich habe alle neuen Gruppen, die erstellt werden, stelle ich direkt auf stumm.
Und als ich dir gesagt habe, warum hat eigentlich keiner aus der Gruppe, ich habe dir sogar privat geschrieben, warum hat keiner aus der Gruppe auf diese Nachricht reagiert, hast du diesen Smiley geschickt?
Den Smiley, ja. Den sehen jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht, aber den quasi.
Ja, dieser Mann mit den Händen, der die Hände so nach oben hält, was mir immer alle Typen ohne Coronne schicken, wenn sie so sagen, ich weiß auch nicht, wie ich mich gerade fühle. So,
nee, immer wenn du sagst, aber du hast doch eine Frau und Kinder, dann schicken sie das. Oh je, stimmt. Aber was machen wir jetzt? Ist das jetzt ein Problem? So, ja. Das finde ich super. Geil. Ja, na gut, Keller, es führt ja hier zu nichts. Es ist, ich werde hier wieder mal an den Pranger gestellt, an den virtuellen, imaginären. Aber es macht ja nichts. Ich bin es ja gewohnt. So, ja. Kommen wir zum Hassmoment der Woche.
Der Hate-Moment der Woche.
Mein Hate-Moment diese Woche ist, und das ist mir diese Woche erst so richtig klar geworden, wenn Menschen mich hinhalten. Also, wenn du auf eine Antwort wartest und die Antwort kommt nicht und wenn sie kommt, ist die so kryptisch, dass es weder ein Ja noch ein Nein ist. Und das hatte ich das letzte Mal in meinem Leben in einer sehr schwierigen, toxischen Beziehung, wo der Mensch auch so mit mir umgegangen ist. Und ich habe diese Woche ein totales Flashback bekommen. Das hatte zwar überhaupt nichts Emotionales zu tun, sondern eher was auf professioneller Ebene. Aber ich habe komplett emotional reagiert, weil mich das so wieder an eine Situation zurückerinnert hat, die ich schon mal hatte. Gott sei Dank bin ich jetzt so weit, dass ich sowas reflektieren kann. Und dann habe ich einfach für mich festgestellt, damit komme ich nicht zurecht. Wenn Menschen mir nicht klar eine Aussage geben, so und so ist es, weil ich komme besser mit der schlechten Nachricht klar, so, ja, wir können dich nicht gebrauchen, als dass es so ein, ah ja, wart mal ab und da, so. Also komme ich überhaupt nicht mit klar.
Was glaubst du, woran liegt das, dass die Menschen dann andere Menschen so hinhalten? Also was ist die Ursache?
Naja, also ich glaube, in mancherlei Hinsicht ist es manchmal Chaos im System, dass es wirklich keine Antwort gibt. Nur trotzdem kommuniziere ich das. Also ich kenne das auch, wenn jetzt ein Mitarbeiter zum Beispiel wartet, ob er verlängert wird oder nicht, dann bin ich aber ehrlich und sage, du pass auf, es tut mir unfassbar leid, den noch keine Antwort geben zu können, aber es hängt gerade da und da und da dran. Aber viele Leute kommunizieren nicht offen und sind dann selber so unsicher, dass sie so wischiwaschi reagieren und dementsprechend geben sie dir diese wischiwaschi Antwort weiter. Und zum Beispiel die Situation, an die mich das erinnert hat, an meine damals persönliche Situation, da war es einfach so, dass derjenige keine Farbe bekennen wollte und sich auch nicht die letzten 5%, die er irgendwie noch an mir hatte, verlieren wollte, indem er einfach offen und ehrlich sagt, du, es tut mir leid, ich habe mich gegen dich entschieden. So. Also viele Männer lieben ja dieses, ich habe noch in jedem Hafen einen Anker, nee, wie heißt das?
Mädchen.
Ein Mädchen in jedem Hafen. So, und bevor ich dir jetzt sage, nee, sorry, ich habe geheiratet und ein Kind, sage ich dir lieber, du, ja, die nächsten 2 Monate wird schwierig, aber ich denke so oft an dich. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder.
Aber da habe ich ganz viel Arbeit. Das ist nächsten 2 Wochen. Ich habe so ein Megaprojekt gerade. Das ist wirklich schwierig. Ich glaube, es liegt an 2 Dingen. Erstens, das Hauptding ist, glaube ich, wenn Menschen andere Menschen hinhalten, ist Konfliktscheue und Harmoniebedürfnis. Weil sie wissen, wenn sie gewisse Dinge ansprechen, dann ist die Harmonie gestört. Dann ist ein bisschen ein Sprung in der Matrix. Und das andere ist einfach, glaube ich, das ist aber nicht so oft, aber es gibt es auch, dass es so Berechnung ist, zu sagen, okay, halte jetzt die Person hin, weil ich daraus noch einen Vorteil ziehen kann. Zum Beispiel den Vorteil, dass ich schon Urlaub mit der Person gebucht habe, den möchte ich noch konsumieren und danach schieße ich sie dann ab. Oder die Person arbeitet noch für mich und bevor die jetzt anfängt, sich einen neuen Job zu suchen und vielleicht irgendwo anders genommen wird, halte ich die noch so lange hin, damit die noch für uns arbeitet und vielleicht kriege ich die ja doch noch irgendwo reingedrückt. So, also ich glaube, das ist die seltenere Variante. Die häufigere ist, glaube ich, wirklich diese Scheu vor dem Konflikt und vor dem, und das ist ja auch ganz oft in Beziehungen so und auch in Freundschaften, dass man dann diese Scheu vor dem Konflikt hat und dann nicht sagt, hör mal, ich finde das irgendwie nicht so gut, was du da machst. Oder wir fahren jetzt mit Freunden auf Urlaub, aber du wirst nicht dabei sein, weil die letzten 2 Male war es irgendwie nicht so cool, dass du dabei warst, weil du die ganze Zeit irgendwie rumgerechnet hast, wer jetzt was bezahlt hat und das gefällt uns eigentlich nicht. So. Und ich finde, das müsste man viel öfter ansprechen.
Naja, gut, aber genau deshalb habe ich, glaube ich, ja ein Thema damit, weil ich sowas ja mache.
Ja, ich weiß, ne? Total.
Ja. Also, genau.
Einfach Tacheles reden, ja. Also, ja. Ich finde, damit kann man immer viel besser umgehen, weil dann weiß man halt, wie es ist. Weißt du? Ich hatte das jetzt auch mit dem Lieferanten. Ja, also, kurze Side-Story. Wir haben Dinge bei Lieferanten bestellt um mehrere tausend Euro, die sind nicht gekommen. Wir haben das aber schon bezahlt, wir sind in Vorleistung gegangen und jetzt streiten wir seit Monaten herum, dass wir dieses Geld wieder zurückbekommen. Der sagt irgendwie jede Woche, das hängt fest wegen der Versicherung und dies und das. Dann sagt er, ihr ruft uns am Montag an, wir kriegen nächste Woche die Überweisung mit einem Teilbetrag, was immer alles nicht passiert. Und jetzt hab ich eben mit dem ein Meeting ausgemacht und dann habe ich auch gesagt, Freund, es ist überhaupt kein Problem, wenn ihr gerade irgendwie Probleme wenn ihr gerade nicht liquide seid, wenn ihr sagt, okay, bitte lass uns noch 2 Monate warten. In 2 Monaten sage ich dir fix, bekommst du den und den Teilbetrag, den überweisen wir. Aber gerade läuft es bei uns schwierig, weil, keine Ahnung, 3 Kunden abgesprungen sind, keine Ahnung. Aber dieses so totstellen und dass ich dann immer nachtelefonieren muss.
Ja,
und ich,
das ist so schlimm.
Und dass ich mich dann immer melden muss, wo ich mir denke, so, die Hohlschuld liegt jetzt nicht bei mir, ehrlich gesagt, in dem Fall, ja. Mhm. Und das ist halt so, glaube ich, das ist, glaube ich, das, was jeder Mensch hat es verdient, dass man mit ihm einfach offen spricht und sagt, was Sache ist.
Ja, so, das war ein schönes Schlusswort für meinen Hate-Moment.
Genau.
Also, jetzt kommt deiner.
Mein Hate-Moment hat mit der Gastronomie zu tun, tatsächlich. Und zwar, ich finde es irgendwie, ich habe überhaupt kein Problem, Geld auszugeben für Dinge, die das auch wert sind, weißt du? Wenn du jetzt sagst, okay, du gehst in ein Restaurant und du gönnst dir zum Menü dazu eine Dose Kaviar, dann weiß ich ja ungefähr, was das im Einkauf kostet und kann nachvollziehen, dass das einfach teuer ist. So, wenn ich sage, nee, machen Sie mir doch mal nochmal eine extra Portion Albertrüffel über meine Pasta, dann weiß ich, was das kostet und kann nachvollziehen, dass das teuer ist, ja. Aber was ich aber gar nicht mag, ist, wenn so absolute Fantasiepreise verlangt werden, nur aufgrund gewisser Umstände. Also zum Beispiel, weil das Lokal in einer Rooftop-Bar ist, ne? Oder weil du in einem Skigebiet bist und dann für ein Aperol Spritz 35 Euro bezahlen musst, ja. Also das sehe ich dann einfach nicht ein, weil das ist für mich dann, ja, steht für mich dann in keinem Verhältnis mehr.
Verstehe. Wie siehst du das zum Beispiel, also das wäre auch so ein Ding wie im Adlon dann für etwas so viel Geld zu bezahlen, wo du eigentlich weißt, dass es nicht so viel kostet, oder ist das wieder eine Ausnahme?
Wenn es überdurchschnittlich, also ja.
Aperol 15 Euro.
Aperol 15 Euro finde ich total okay.
Okay.
So,
okay.
Aber ich rede jetzt wirklich von komplett, ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, der hat die Wintersaison in Kitzbühel verbracht, hat da gearbeitet, hat gesagt, da hat jetzt ein neuer Italiener aufgemacht und da kostet, und jetzt halte ich fest, eine Carbonara 67 Euro.
Oh Gott, das ist ja schlimmer als in L.A.
So, und wir reden hier wirklich von der Pasta Carbonara. Also es gibt keine Zutat der Welt rechtfertigt diesen Preis. Und das ist halt das, was ich, also das ist für mich dann wirklich einfach eine Verarsche.
Ja, ja, voll, voll. Aber gut, ne, also es ist ja anscheinend in diesem Ort so, dass da generell alles so viel kostet und dass die Leute es ausgeben, selbst schuld dann, ne? Also, keine Ahnung, da frage ich mich auch, selbst wenn ich alles Geld der Welt hätte, würde ich doch nicht sagen, ja komm, da drücken wir heute mal ein Auge zu. Heute gehen wir mal die 67 Euro Carbonara essen. Glaube ich nicht.
Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du viel Geld hast, also ich war ja in St. Anton und da war neben uns ein Tisch mit reichen Russen oder Ukrainern, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die haben, glaube ich, innerhalb von 2 Stunden hatten die eine Rechnung von über 30.000 Euro.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Da kostet halt mal eine Weinflasche 3.000 Euro.
Ne? Ich habe da ja auch mal gedreht.
Ist ihnen ja egal. Die wissen ja auch gar nicht, weißt du, die wissen ja gar nicht, was sie da trinken. Ist auch völlig wurscht. Es geht ja nur darum, dass die einfach teuren Wein trinken. Oder in München auf der Wiesn gibt's ja dieses Weinzelt und dann bestellen die da Ruinar, Magnumflaschen und die trinken den nicht, sondern dann spannen die Leute die Regenschirme auf und dann spritzen die das so in die Menge. Und das ist für mich, also das ist der Inbegriff von Dekadenz für mich, ehrlich gesagt. Mhm.
Aber du würdest es dann auch machen, wenn dir Geld egal wäre?
Nee, das würde ich nicht machen. Also womit ich wirklich ein Problem, ich würde mir die Ruinar kaufen, das schon, und würde meine Freunde darauf einladen. Aber ich würde nicht damit herumspringen. Ich finde, egal wie viel Geld ich habe, ich würde niemals irgendwie Lebensmittel oder Wein oder Champagner verschwenden, oder? Also ich kaufe mir ja jetzt auch nicht Kaviar und werf den irgendwie auf die Straße.
Vor allen Dingen muss ich sagen, Champagner brennt so in den Augen, Leute. Ey, das ist echt nicht schön.
Nicht so sehr wie Ejakulat, muss ich sagen.
Oh, doch, ich finde schon. Ich finde, also Champagner brennt mir viel schlimmer in den Augen als alles an. Selbst, ja, wirklich. Also lass das mal, wenn ich jetzt keine Sonnenbrille aufhab. Brauche ich nicht.
Ja, genau. Also das ist mein Hate-Moment. Bitte verlangt halbwegs, also ist eh egal, weil die Leute machen es eh nicht, aber ich boykottiere das auf jeden Fall. Weißt du, aber nicht, weil ich knausrig bin oder weil ich mir nichts gönnen will, sondern weil ich es einfach nicht einsehe, für was überdurchschnittlich viel zu zahlen, was normalerweise viel, viel weniger kostet. So, und da weiß ich jetzt natürlich als Gastronom, dass viele Dinge dazukommen, wie Personalkosten, Energie, Miete und so weiter, aber es muss trotzdem in einem Verhältnis stehen. Und eine Carbonara für 67 Euro ist unverhältnismäßig, ehrlich gesagt. Ne?
So, danke Alex dafür.
Muss man nicht drüber reden.
Ja, so. Gut.
Machen wir mal weiter. Kommen wir zum, ach so, was haben wir? Flotten Dreier haben wir heute, ne? Wieder mal. Und der Flotte Dreier kommt diese Woche wieder von mir. Und da bin ich sehr gespannt, was du darauf zu sagen hast.
Der flotte Dreier.
Wir sind ja noch im Mai, im Wonnemonat Mai, und im Mai, da wird ja wieder erwarten, sehr viel geheiratet. Wieder erwarten deswegen, weil ich immer noch schockiert bin, wie viele Menschen auf dieser Welt heutzutage noch heiraten wollen.
Ich verstehe es nicht. Also es sind nur Junggesellenabschiede.
Das ist wirklich krass, ja, das stimmt. Aber gut, mein Gott, das Business muss auch leben. Und deswegen sind meine drei, die ich heute von dir wissen möchte. Was sind die drei Dinge, du warst ja auch schon auf sehr vielen Hochzeiten, was sind die drei Dinge, die dich an Hochzeiten so richtig, richtig nerven? Also ich würde mir ja leichter tun mit Dingen, die mich an Hochzeiten nicht nerven, weil da wäre ich schneller durch. Aber ich möchte von dir wissen, welche drei Dinge nerven dich richtig hart an Hochzeiten?
Ja, also erstmal hasse ich alles an Hochzeiten, wirklich, von vorne bis hinten. Das Einzige, was ich gut finde, ist, dass da meistens Free-Flow-Alkohol ist.
Aber meistens schlechter.
Das stimmt.
9 von 10 Hochzeiten gibt schlechten Alkohol.
Das stimmt,
so.
Aber egal, in dem Moment geht's ja um den stetigen Pegel, den man einfach hat.
Ja.
Ne? Also das ist schon mal, das ist das Einzige, wo ich sage, okay, so, sollte das nicht gegeben sein, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt. Aber ich nenne jetzt mal meine, also Top 3. Also Nummer 3 ist für mich, wenn die Zeit zwischen der Trauung und der Party, des Essens, wie auch immer, nicht richtig durchgeplant ist.
Ja, das ist der größte Fehler, den ganz viele machen.
Ja.
Dann stehen die Leute rum, keiner weiß, was passiert jetzt. Ja. Das Brautpaar macht 1000 Fotos, die sich danach kein Mensch mehr ansieht.
So, und dann ist das Brautpaar ja oft auch weg, um die richtige Fotoposition, wie auch immer, Menschen leer zu bekommen. Und dann ist nicht, entweder ist es so, nee, den Alkohol, den gibt's erst in 2 Stunden zum Essen, ja?
Richtig.
Wo du schon so denkst, okay, fuck, also wie jetzt habe ich mich gerade angeglüht mit einem Glas Prosecco und jetzt muss ich irgendwie 2 Stunden warten, rundherum ist auch irgendwie jetzt keine Kneipe, wo ich mich hinsetzen kann.
Ja.
So, also wenn das nicht geplant ist, das ist der absolut größte Fail, muss ich sagen, weil das bringt die Stimmung von allen so in den Keller.
Yes.
Und natürlich, die Leute reden dann miteinander und die reden dann halt auch nicht nett darüber. Ne? Die sagen dann alle so, Puh, also jetzt noch 2 Stunden, was machen wir jetzt? Also so richtig, man weiß schon, okay, wow, findet keiner geil. Ja, das ist mein Punkt 3. Dann.
Vor allem, das ist ja auch der Moment, wo die Leute, die sich noch nicht kennen, auch nicht wirklich richtig ins Gespräch kommen, weil sie einfach noch zu nüchtern sind, ne?
Ja.
Und dann stehst du da rum, meistens, wenn es so heiß, ich hatte das letztens bei einer Hochzeit, da war es auch so heiß, also 1,5 Stunden in der Hitze gestanden und da suchst du dann einen Schattenplatz und so und du hast da ja dann einen Anzug an und dann rinnt ja irgendwie schon der Schweiß bis in die Arschritze und du denkst dir so, oh Gott, das ist alles so schlimm.
Also ich würde vorschlagen, dass jede Location, wo nachher auch ein Essen, die Party, wie auch immer stattfindet, dass die ab dem Moment nach der Trauung schon, also dass es ein Angebot ist, ihr könnt da schon mal hingehen, aber das Essen geht erst um 2 Uhr los, keine Ahnung, oder abends erst los in 2 Stunden, dann stehen da ein bisschen Fingerfood, man hat auf der linken Seite eine kleine Weinverkostung mit mir und auf der rechten Seite ein Bierstand.
Und sie baut Punkt. Ihr Business schon wieder weiter aus, ne?
Ja, so.
So, Weinverkostung dann, auf Hochzeiten mit der Keller.
Ja, in der Zwischenzeit, nicht für den Abend. Ich mache bestimmt keine Abendweinbegleitung, auf gar keinen Fall. Aber für die Zwischenzeit biete ich mich an. Ich bin auch lustig, ne?
Mhm.
Ja, so. Und dann ist doch alles tutti. Dann hast du dann noch einen Fotoautomaten mit dem Gästebuch, wo die Gäste sich schon mal eintragen können. Hast du die doch alle beschäftigt.
Das so. Wichtigste ist, du brauchst auch schon direkt einen DJ. Ja, der muss schon Musik machen.
Ja.
Nicht erst, dann später.
Ja, und hast du diese Gespräche? Und woher kennst du die Braut? Ja. Boah.
Mhm.
So, mein Platz 2. Spiele. Mhm. Ich hasse Spiele auf Hochzeiten.
Ja.
Also, ich habe erst in meinem Leben erst ein gutes Spiel gehabt.
Was war das?
Das war, dass jeder sich einen Schnipsel ziehen musste und der musste dann ein Foto mit demjenigen machen, zum Beispiel, der die höchsten Schuhe anhat.
Das hatte ich auch schon, ja. Das hatte ich
das
auch
schon.
Das
fand ich eigentlich echt cool.
Nee, hat mich genervt. Hat mich richtig genervt.
Okay.
Ich habe das dann irgendwann weggeschmissen, weil ich dachte so, bei mir stand da drauf, ich muss irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr, was da. Ich muss jemanden finden, der. Ja, es war auch irgendwas mit dem Outfit auf jeden Fall. Und dann irgendwann war ich dann so voll, dass ich dann das gar nicht mehr konnte. Und dann habe ich mir gedacht, nee, scheiß drauf, habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja, also, ja, das fand ich das Einzige, was ein bisschen okay war.
Mir ist was eingefallen.
Wenn
ich sehr betrunken bin, mache ich ja immer Blödsinn.
Ja.
Und ich war mal auf einer Hochzeit, ist auch schon einige Jahre her. Und da war das so, dass man Fotos machen konnte und dann gab es einen Link und dann konnte man das Foto da hochladen vom Handy und das wurde dann im Hochzeitssaal auf einer großen Leinwand. Naja, was soll ich dir sagen? Ich hatte irgendwann die sehr lustige Idee, etwas zu fotografieren, was jetzt vielleicht man nicht direkt 80 Menschen auf einer Leinwand zeigen möchte und habe das dann auch da hochgeladen. Ja. Sagen wir so, es ist nicht so gut angekommen, wie ich in der Situation dachte.
Um Gottes Willen. Also ich würde auch, wenn ich ein Event oder eine Hochzeit hätte, also wird ja nicht passieren, aber wenn wo du wärst und irgendwie interaktiv was machen könntest, ich würde es nicht machen. Wirklich.
Nee, du weißt, es ist eine 50-50 Chance mit mir.
Ja, ja. So, und das Letzte, was ich wirklich hasse, sind Reden, ich muss ein bisschen differenzieren. Wenn die so 2 bis 5 Minuten sind, fair enough, wenn dabei schon Getränke sind. Manchmal sind die Reden ja auch, bevor du was zu trinken bekommst. Sag mal hallo. Nein, auf gar keinen Fall. So, aber diese langen Reden, also ich meine, was, dann kommt dann irgendwie die, weiß ich nicht, beste Freundin, die eh schon was mit dem Bräutigam irgendwann mal hatte.
Natürlich.
Und sagt aber, wie glücklich sie ist, dass sie sich gefunden haben und innerlich weißt du, sie zerbricht gerade, weil sie mit Günther überhaupt nicht glücklich ist, ja. Also alles diese Fake-Scheiße oder wie lange sind wir befreundet, mein Gott. Ja, und wie oft hattet ihr Streit? Wie oft hat sie dir irgendwie den Typen ausgespannt? Tu doch bitte nicht so. Ja?
Das ist dann die Keller, die dann aufsteht. Na, das, jetzt weißt du auch, warum es davor kein Alkohol gibt, ne? Weil während dieser Ansprache du dann aufstehst und sagst, hör mal auf, wie oft hat sie denn schon den Typen ausgespannt? Also so eine scheinheilige Scheiße hier. So. Ja, Verena, ich glaube, es ist schon spät. Möchtest du vielleicht einen Kaffee?
Naja, auf jeden Fall, ja, das, also ich hasse einfach reden. So, das ist so schlimm. Das, was ich noch okay finde, ich war mal auf einer Hochzeit in Wien, da war auch Redeverbot. Und dann, obwohl das fand ich auch wieder schwierig, dann hat nur der Bräutigam der Braut eine Rede gehalten. Und ich dachte so, wie unwertschätzend ist das denn, dass da jetzt nichts zurückkommt? Also der hat von diesen 200 Gästen geredet und das war's. Und dann dachte ich auch so.
Wie, nur der Bräutigam?
Ja.
Mhm. Das ist, ja. Da herrscht nochmal Zucht und Ordnung, ne?
Ja, da weißt du, jeder, wer die Hosen anhat, nicht er.
Ne? So, okay. Ja.
Ja, das waren meine drei. Ne?
Schön, schön, schön. Kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch so ein bisschen nachgedacht, was mich noch alles, also die 100 Sachen, die mich nerven, kann ich jetzt nicht alle aufzählen, aber was mich auch richtig nervt, sind so Sachen wie Tischpläne. Also ich finde das generell einfach eine unfassbare Frechheit, dass mir dann vorgeschrieben wird, wo ich sitzen soll. Und ich sitze ja dann meistens, werde ich ja auf den Tischen platziert, wo die größten Freaks und Langweiler sitzen. Weil die ja wissen, weil die ja wissen, dass ich jemand bin, der dann immer ein bisschen Stimmung macht. Dann setzen die mich, ich setze dich dahin, Alex, ne, dass du denen ein bisschen, dass du ein bisschen Spaß mit denen machst, ne, und dass du die ein bisschen aus der Reserve lockst. Nee, ganz ehrlich, ich will da drüben sitzen, wo die Party ist, wo schon die Flasche um 14 Uhr am Tisch steht. Da will ich sitzen.
Ja, ich war mal auf einer Hochzeit, der bei 200 Gästen der einzige Single.
Wow, das ist krass. Das ist krass. Ja. Das finde ich krass.
Ja.
Und dann diese scheiß Geschenke auf diesen Tischen, die kein Mensch braucht, irgendwelche, so, weißt du, aber einmal war da so Löwenzahn in so einem Glas. Dachte ich mir, was für eine Arbeit haben die sich angetan, für 90 Gäste Löwenzahn in ein kleines Glas zu füllen. Und dann solltest du das so rausnehmen und dann so wegpusten. Und dann dachte ich, oh Gott. Oh, die letzte Hochzeit, auf der ich war, da gab's Gin, selbstgemachten Gin. Das fand ich zumindest praktisch. Weil
Geschenk meinst du?
Als Geschenk, genau. Ja. An jedem Platz. Weil ich finde das ja auch schlimm, wenn du so Hochzeiten hast, wo dann sagst, ich hätte gern Gin Tonic und der Kellner sagt dann, das ist leider nicht im Preis inbegriffen, das müssten Sie selber zahlen. Ja, da bin ich schon direkt raus. Oder
das geht erst ab 22 Uhr, das hatte ich auch mal bei einer Hochzeit. Nee. Weißt du, wer als erstes um 22 Uhr in der Bar war? Das war die Hochzeit, wo ich danach in Wien aufgewacht bin und gedacht habe, ich hatte noch nie so einen schlimmen Kater.
Also das geht gar nicht, finde ich. Also wenn du dir das nicht leisten kannst, dass deine Gäste Spirituosen trinken, dann mach erst gar keine Hochzeit, ganz ehrlich. Also finde ich richtig schlimm. Dann spar lieber bei den Fotos, die guckt sich eh keine Sau mehr an, mach ein paar Handyfotos
die
und gut ist.
Die sind eh nur fürs Brautpaar selbst. Oder?
Was machst du mit denen? Also hängst du dir die dann ins Schlafzimmer? Ich habe ein befreundetes Pärchen, die haben ein Riesenfoto von sich, von einem Hochzeitsfoto über dem Schlafzimmerbett hängen. Ich meine, da musst du dich nicht wundern, dass da keine Lust mehr auf Sex aufkommt, wenn du das jeden Tag anschaust. Also ganz ehrlich. Da ist doch
Gott,
so.
Ey, ich hatte auch mal eine Beziehung, da war unsere ganze Wohnung voll mit Fotos von uns.
Das ist schlimm.
Oh Gott, ey. Ich weiß auch nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe schon drei Leben gelebt und keins davon gefällt mir.
Keins davon war geil. Also muss man auch mal dazu sagen. Also dabei sagt man doch, alle guten Dinge sind drei.
Ja,
aber vielleicht sind alle guten Dinge doch vier. Ich weiß es nicht. Weißt du, was auch so in Österreich eine Tradition, ein Brauch ist? Ich weiß nicht, ob das in Deutschland...
Baumstamm bestimmt.
Ja, da ist Baumstamm und Spannbettlaken, Bettlaken ausschneiden und so Scheiße. Aber ein Brauch ist auch, dass man irgendwann die Braut stiehlt. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt.
Ja.
Finde ich
das macht man bei uns auf dem Dorf.
Wahnsinnig unsympathisch, finde ich das. Weil wenn das passiert, dann ist wirklich die komplette Gesellschaft auseinandergerissen. Weil das Prozedere ist, jemand stiehlt den Brautstrauß und die Braut. Und dann bringt man die Braut, also ich sage mal jetzt zum Beispiel so
in eine Kneipe, ne?
Genau, eine Gruppe von 5, 6, 10 Leuten in der Kneipe. Haut die sich voll die Hucke voll, ist nicht mehr ansprechbar. Und dann muss der Trauzeuge vom Bräutigam mit dem Bräutigam die Braut auslösen gehen, suchen gehen. Und dann gehen wieder 10, 15 Leute, die suchen, besaufen sich auch. Aber die 50 Leute, die dann übrig bleiben, in dem Saal, wo der Alleinunterhalter mit seiner Bontempi-Orgel irgendwie gerade traurige Lieder spielt, sitzen dann da und sagen so, ja, mein Gott, ne? Also,
dann gehe ich mal eine rauchen.
Gehe ich mal eine rauchen. Es wird ja wohl noch ein bisschen länger dauern, bis hier die Mitternachtsgulaschsuppe serviert wird, ne? So. Also das finde ich wirklich einen ganz schlimmen Brauch, weil das einfach so total die Gesellschaft auseinanderreißt.
Ja, das ist auch sehr dörflich, also, oder? Ja,
ist
ja.
es auch, ist ja. es auch.
Ja, gut, okay. Was Alex, weiß, du willst das Thema
Ich will eine eigene Hochzeitsfolge machen, also nur mit Hochzeitsthemen. Weißt du, was ich auch noch hasse?
Was?
Das ist zum Abschluss. Wenn du in das traurige Gesicht des Brautpaars guckst, weil du um 3 Uhr morgens, nachdem du schon 20 Stunden auf den Beinen bist, sagst, du, ich glaube, wir werden jetzt dann mal nach Hause gehen.
Ja.
Und dann gucken die dich an, als hätte die Party gerade erst begonnen und sagen, was, jetzt schon? Nein, du kannst doch nicht gehen. Und du denkst dir so, ey, Alter, ich bin seit 20 Stunden hier, ich will jetzt einfach ins Bett gehen, lustiger wird's nicht. So.
Also ich kann dir noch ein Anekdötchen sagen, in einer Location, wo eine Freundin von mir geheiratet hat, da bin ich jetzt auch ab und zu, es ist normalerweise ein Restaurant, da war ich dann auch nach der Hochzeit ein paar Mal, da bin ich recht oft eigentlich in der Südstadt. Und jetzt war ich letztens mit der Dame, die dort geheiratet hat, dort. Und der sagt einfach kaum jemand Hallo. Und bei mir sagen alle, ach schön, Verena ist.
Und sie, die 30.000 Tacken dort gelassen hat. Wer bist du denn? Kennen wir dich? So. Geil.
Ja,
gut, die wissen auch, dass sie schon alles abgegriffen haben von ihr. Also ja, da können sie keine Kohle mehr machen.
Das stimmt, das ist richtig.
Ja, schön, das Hochzeitsthema. Da kriegt man doch richtig Lust auf heiraten, ne?
Total.
Als habe ich gerade auf die Zeit geguckt.
Ja,
wir schon,
deshalb habe ich dich ja versucht
zu
cutten.
Schon drüber. Ja. Okay, ja gut. Dann lass ganz schnell jetzt hier eine moralische Frage noch machen.
Eine Frage der Moral.
Wir bleiben beim Thema Hochzeit. Und zwar ist meine moralische Frage, ist es okay, weil das Thema habe ich nämlich letztens in einem Podcast gehört, ist es okay, am anderen Ende der Welt mit zu heiraten und, also keine Ahnung, zum Beispiel in Thailand, und seinen Freunden und der Familie nicht den Flug und nicht das Hotel zu bezahlen?
Nein. Also ich finde...
Was nein?
Ich finde es nicht in Ordnung.
Das, meinst du das ernst?
Also ich finde es okay, dass du in Thailand heiratest, mach das doch, viel Spaß dabei, aber das Hotel muss mindestens drin sein.
Was? Sag mal, hast du sie noch alle? Wenn du 30 Leute einlädst?
Ja, entschuldige bitte, also du kannst ja wohl nicht erwarten, dass jetzt irgendwie, also ich kann dir sagen, ein Freund von mir hat am anderen Ende der Welt geheiratet und alle Unterkünfte für die gesamte Hochzeitsgesellschaft waren umsonst und die Flüge musste man selber bezahlen.
Wirklich?
Mhm.
Das finde ich krass.
Ja. Da sogar jede Reise von A nach B innerhalb des, jede, wir wurden gemeinschaftlich vom Flughafen abgeholt. Das alles war abgedeckt. Wir mussten nur den Flug bezahlen.
Gut, da reden wir ja schon wirklich, also in Kitzbühel-Carbonara-Niveau Einkommen, dass man sich das leisten kann, ne?
Ja, ich habe mir gedacht, meine, du kannst ja wohl nicht erwarten.
Doch,
also,
total kann ich das erwarten.
Finde ich nicht.
Ich kann doch auch eine Party in Griechenland machen und wenn dann die Leute kommen wollen und sich das leisten können, dann können sie kommen. Und ansonsten sage ich, okay, dann halt
ja,
nicht.
So, also wie gesagt, ich habe...
Also ich würde es so machen. Ich würde zum Beispiel, wenn ich heiraten würde, würde ich sagen, okay, wenn ich in Thailand heirate, ihr braucht mir keine Geschenke mitbringen.
Ja, ich, danke. Dafür, dass man 1.500 Euro für die Hochzeit zahlt.
Ja, aber dafür hast du ja auch einen Urlaub. Das ist ja wie dann Urlaub quasi.
Ja.
So.
Ja.
Und nachdem, also ich denke mir halt auch so, 90%, in 90% der Fällen hält die Ehe eh nicht. Zumindest in meinem Freundeskreis. Und dann hat man wenigstens einen schönen Urlaub gehabt. Also man muss ja auch mal ein bisschen an sich denken.
Also ich hatte es schon so und da so, ne? Aber ich hatte es auch schon, das ist aber nicht am anderen Ende der Welt, sondern das war Wien. Aber das war für viele trotzdem eine lange Anreise. Da war es auch so, dass da nichts organisiert wurde. Aber ich finde, ja, du kannst dann halt nicht erwarten, dass dann wirklich alle Leute kommen, finde ich.
Ja, umso besser, so. Dann wird die Hochzeit günstiger.
Ja, aber manche Leute will man ja schon dabei haben und es ist vielleicht nicht jeder so einkommensstark, kann sich 2 Wochen Urlaub nehmen, damit es sich auch lohnt, sondern manche kommen halt wirklich vielleicht nur für 4, 5 Tage für die Hochzeit.
Also ich habe keine Freunde, die nicht einkommensstark sind, ganz ehrlich. Mhm, ja. Deswegen, bei mir ist das Thema...
Ja, das ist bei euch alles so fake. Irgendwann kommt das alles raus. Ich werde irgendwann so eine Reportage über euch machen. Und dann kommt raus...
Wie sieht die Reportage aus?
Ja, das ist praktisch...
Das ist alles Steuerbetrüger
sind.
Der
erste Bezirk. Ich nenne es einfach der erste Bezirk. Und dann kommt das alles raus, was ihr da treibt. Und dann, ne? Ja. Will ich mal sehen... Wer noch irgendwie zu deiner Hochzeit nach Thailand kommt.
Oh Gott, sehr schön. Ja gut, also ich glaube, es war glaube ich die erste moralische Frage der Woche seit Jahren, wo wir uns nicht einig sind. Also nicht mal im Ansatz.
Ja, ja.
Das finde ich auch gut.
Du hast halt einfach eine andere Erwartungshaltung an deine Freunde. Und ich denke mir so, wenn ich auf so eine bescheuerte Idee komme, in Thailand am Strand zu heiraten, weil das...
Ja, wenn du überhaupt auf die bescheuerte Idee kommst, ja, zu heiraten.
Also wirklich.
Alleine dann, sage ich schon, Keller.
Also, oder weißt du, auch die Leute, die dann so auf den Malediven heiraten und dann so, weißt du, dann siehst du diese Bilder mit diesem Blumentor am Strand, ja, und wenn du dann das Real Life hättest, wo so 500 Menschen links und rechts irgendwie mit ihrem Bierbauch liegen und irgendwie den nächsten Drink ordern und du denkst so, ach, das ist jetzt das Romantische oder was, wow.
Ja, gut, ich muss auch dazu sagen, dass wirklich der Großteil der Hochzeiten ist halt, da geht's halt echt nur so um die Show, ne, also weil das halt nichts, also. Und ich glaube, dass die Brautpaare auch ganz wenig davon haben, weil sie eben wollen, dass alles so perfekt ist.
Ja, ich könnte das nicht. Ich hatte auch von unserem Geburtstag relativ wenig, weil ich durchgängig angespannt bin. Ich bin einfach für sowas nicht gemacht. Ich mache dann, und dann denke ich mir im Nachgang, warum mache ich eigentlich eine Party für andere? Es soll ja für mich sein. Ne? Mache ich nicht.
Aber wie wäre das dann im Wann? Also im Best Case. Wie wäre das, wenn du eine Party für dich machst?
Also. Ja, also ich habe mir jetzt überlegt, an meinem 40. wäre eine Party für mich, da miete ich eins von den Schiffen, die hier an Rodenkirchen anliegen. Ich möchte jetzt keine einzelnen Namen nennen. Und dann habe ich im Vorfeld alles mit denen durchgesprochen. Ganz genau. Ich bin dann ganz nervig. Und an dem Tag selber komme ich schon mit einem Pegel dort an und dann ist es mir hoffentlich alles egal. Und dann habe ich vielleicht so 2 Freunde, denen ich sage, kannst du mal da drauf gucken und kannst du mal da drauf gucken. Und ich sitze da in der Sonne mit meinem Gläschen und versuche, dass mir alles egal ist.
Ich finde, du brauchst aber auch so einen Ansprechpartner, den du dann die ganze Zeit, weißt du, wie so einen Leibeigenen, der läuft dann mit so einem Headset rum und mit einem Klemmbrett und den sagt so, Etienne, was haben wir ausgemacht? Wann sollen die Kerzen angemacht werden? Ne? Weißt du selbst, ne? So, ich glaube so.
Ja, aber dann wäre ich ja doch drin. Ich muss ja eigentlich abschalten, weil alles gut.
Aber das geht nicht. Du kannst, wenn es deine Party ist, kannst du nicht abschalten. Ja. Also es ist so wie bei mir mit dem Restaurant. Wenn Pfeffermühle falsch irgendwo steht, dann sehe ich das. Und dann kann ich da nicht sitzen, gemütlich, wenn Freunde mich im Restaurant besuchen kommen und mit denen Mittagessen, weil ich die ganze Zeit diesen Pfeffer
dann mache ich leider keine Party mehr. Dann muss wer anders eine Party für mich organisieren, aber dann kann ich das selber nicht mehr machen.
So, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Ich glaube, das ist die richtige Idee, dass jemand anders, also du sagst, okay, weißt du was, ich gebe das total ab. Ich möchte nur, dass du eine lustige Party, du kennst mich, ich möchte, dass du eine, also
ja,
bitte
aber
nicht,
was
ich,
ist, wenn die
dann nicht ich,
lustig
bitte, falls,
wird.
Ja, nee. Deswegen frag bitte nicht mich.
Nee, dich frage ich auf gar keinen Fall, du drehst ja komplett durch und wenn du mich dann nicht an deiner Seite hast, dann ist das ja noch schlimmer. Nee, du auch.
Vor allem.
Aber wen auch in meinem Freundeskreis, ganz ehrlich.
Ja, wen auch, das stimmt.
Ja, ja. Pff, nee, das Leute. Schwierig. Also es wird keine Party mehr geben von mir.
Okay, so. Machen wir es einfach so. Ja. Keine Party.
Okay.
So.
Gut.
Gut. Also, heute haben wir aber richtig überzogen. Also das hatten wir aber auch schon lange nicht mehr. Ne?
Ja. Ja.
Fast eine Stunde hier. Mhm. Na gut. Wird es beim nächsten Mal vielleicht kürzer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Und dafür, dass wir euch jetzt ein bisschen Bonusmaterial geliefert haben, finde ich, könnt ihr uns gerne weiterempfehlen, uns abonnieren, uns liken und und uns vor allem wieder einschalten nächste Woche bei Flaschenkinder, der Podcast. Also, alles Liebe, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.